Für die einen ist es ein Podcast-Download. Für die anderen der schönste Schnauzer der Welt. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Interception.
Touchdown!
Der Football-Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL-Divisions auf meinsportradio.de.
Interception, der Football-Talk auf meinsportradio.de. Mittlerweile sind wir in Woche 10 angelangt. Und was das heißt? Naja, es ist nicht mehr lange bis zum Ende der Regular Season. Und auch nach Woche 10 haben sich keine Favoriten für das Rennen um die Playoffs herauskristallisiert. Doch fangen wir mal ganz von vorne an sozusagen. Unser erstes Spiel, das wir heute ein bisschen näher beleuchten wollen, ist das der New Orleans Saints, die gegen die Buffalo Bills gewonnen haben. Und bei den New Orleans Saints, da geht es momentan nicht nur sportlich hoch her sozusagen, denn es halten sich hartnäckige Gerüchte um die Zukunft ihres eigentlichen Star-Quarterbacks Drew Brees. Da ist die Rede davon, dass Brees nicht mehr so gut wirft wie früher. Da ist die Rede davon, dass die Organisation aus anderen Gründen Brees loswerden möchte. Und vor allem Drew Brees, einer der besten Quarterbacks der NFL tatsächlich, auch wenn es nie zu einem Titel gereicht hat, der wird wohl, wenn er bei den New Orleans Saints keine Zukunft mehr hat, seine Karriere ruhen lassen. Was haltet ihr von den Gerüchten um Drew Brees? Heute mit mir hier dabei sind Sebastian Mühlenhof und Florian Harrer.
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn die Saints wirklich der Meinung sind, ihn loszuwerden, dann verlieren sie ihren Leader eigentlich schlechthin. Wenn man sich das Ganze mal rein statistisch mal anschaut, sieht man, dass Drew Brees die beste Completion Rate aller Quarterbacks in der NFL hat. 71,6 Pässe von ihm sind an den Mann gekommen und das spricht dafür, dass er immer noch einer der besten Quarterbacks ist und man mit Sicherheit einen verlieren würde, zumal man auch überlegen muss, wer ist der Backup? Wer würde dann derjenige sein, der dort reingeht? Ich sehe da im Moment keinen, im Roster ist keiner, der wirklich sich aufgedrängt hat und müsste dann im Draft einziehen. Natürlich kann man dort jemanden holen oder aber auch in der Free Agency, da gibt es ja auch einen gewissen Kirk Cousins, der dort auf den Free Agency Markt ja wahrscheinlich gehen wird. Das kann man versuchen, ob das funktioniert, ich glaube es nicht. Ich denke, sie sollten versuchen, Drew Brees, sofern er noch möchte, versuchen zu halten mit dem Einjahresvertrag, Zweijahresvertrag, das muss man mal gucken. Vielleicht da kann man auch eine Option einbauen, wenn er dann wirklich fit bleibt. Weil Drew Brees ist wirklich das Gesicht der Franchise, ist immer noch wirklich sehr, sehr gut. Gut, seine Yardzahlen dieses Jahr sind nicht so hoch in Passing Yards, aber liegt einfach daran, dass er eine starke Running Offense um ihn herum hat mit Alvin Kamara und mit Mark Ingram. Also von daher, man darf sehr gespannt sein, aber die Saints wird meiner Meinung nach einen großen Fehler machen, ihn jetzt gehen zu lassen.
Da stimme ich dir zu, Sebastian. Und ich finde, der Fokus sollte jetzt nach diesem Wochenende eindeutig auf dem beeindruckenden Sieg und der Siegesserie von den Saints liegen und nicht da, ob jetzt ihr Quarterback, der sicher mal in den Hall of Fame gehen wird, ob der vielleicht nach der Saison zurücktritt oder wechselt oder sonst irgendwas. Denn das Entscheidende ist ja, was jetzt im Moment auf dem Platz passiert. Und da liefern die New Orleans Saints sehr ordentlich ab. Sie sind jetzt das erste Team seit den 1993er Cowboys, die 7-2 stehen, nachdem sie 0-2 gestartet sind. Die Cowboys, die haben damals den Super Bowl gewonnen, also es sieht ganz gut aus. Und auch das Spiel jetzt am Wochenende war so beeindruckend. Und ja, Drew Brees hat nur 184 Yards geworfen. Das ist aber absolut komplett egal in dem Spiel, denn New Orleans hat es geschafft, einen Franchise-Rekord im Rushing aufzustellen mit 6 Rushing-Touchdowns. Das gab es davor noch nie von den New Orleans Saints. Und ja, sie haben eine sensationelle Serie von 24 Runs in Folge gemacht im dritten und vierten Quarter. Das war die längste Serie seit 1989. Und in dieser Serie mussten sie nicht punten. Sie mussten im ganzen Spiel nicht punten. Aber in dieser 24-Run-Serie haben sie eben 3 Touchdowns erzielt, 169 Yards, also ungefähr 8-9 Yards pro Carry. Und genau, ganze 3 Drives damit aufgebraucht, während Buffalo immer wieder free and out gegangen ist. Und damit haben sie auch mehr als 40 Minuten den Ball besessen. Buffalo hatte den 20 und so spielt New Orleans im Moment wie ein ganz heißer Kandidat, der auch zum Super Bowl gehen kann.
Und ganz generell, wie seht ihr die Zukunft von Drew Brees? Glaubt ihr, dass er wirklich aufhört, sollten die Saints keine Verwendung mehr für ihn haben? Oder denkt ihr, dass er dann vielleicht nochmal ein, zwei Jahre dranhängen könnte, vielleicht bei einer kleineren, weniger erfolgreichen Franchise? Oder will er vielleicht sogar nochmal auf den Ring gehen? Dann vielleicht allerdings nur als Second String Quarterback.
Also ich denke, es hängt davon ab, wie die Saison jetzt zu Ende gehen wird. Sollte er in den Super Bowl kommen und den Super Bowl gewinnen, denke ich, wenn die Saints sagen, wir wollen dich nicht mehr, würde er seine Karriere beenden. Weil ich meine, was willst du mehr? Du hast zum zweiten Mal mit deinen Saints den Super Bowl gewonnen. Das wäre für ihn natürlich das Große, weil er in den letzten Jahren wirklich immer hohe Jahrzahlen aufgelegt. Das hat aber nie gereicht, weil das Team um ihn herum nicht gut war. Und jetzt hat er endlich genug Qualität um sich herum, um entsprechend weit zu kommen in den Playoffs. Ob es dann wirklich bis zum Super Bowl reicht, das muss man sehen. Aber die sehen im Moment wirklich sehr, sehr gut aus. Und da würde es für ihn, glaube ich, wenig Sinn machen, irgendwo anders hinzugehen. Ich glaube auch einfach, die Verbindung zu der Organisation, zu der Franchise ist sehr, sehr stark. Deswegen gibt es auch dieses Gerücht, dass er, wenn er wirklich nicht verlängert wird mit ihm, dass er auch nicht wechseln wird. Weil was soll er noch machen? Er ist, wie gesagt, schon einer der älteren Quarterbacks, glaube ich, 36 oder 38 Jahre schon alt. Also hat er mit Sicherheit nicht mehr so viel im Tank. Und ich denke, wenn er ins Super Bowl kommt und dort gewinnen sollte und die Saints dann sagen, du, wir wollen mit dir nicht mehr verlängern, dann wird er mit Sicherheit sein Karriereende verkünden, weil was will er dann mehr als den Ring?
Ja, absolut. Und er ist 38, im Januar wird er sogar schon 39. Das heißt, er könnte, an seinem 39. Geburtstag könnte er in diesem Jahr die Divisional Round gewinnen. Das heißt, das wäre ein ganz schönes Geburtstagsgeschenk nochmal für ihn in dem Alter.
Ja, wo wir beim Thema Alter sind, sage ich nur einen Namen: Tom Brady. Ich sag's euch, Jungs, ne? Wir machen mal weiter, denn die Patriots sind hier jetzt gerade nicht das Thema, sondern das Matchup der New Orleans Saints gegen die Buffalo Bills. Und Florian hat es vorhin schon anklingen lassen, wir sollten bei dem, was die Saints da momentan spielen, vielleicht jetzt nicht unbedingt über ihre möglichen Quarterback-Probleme nach der Saison oder einen Rücktritt von Drew Brees reden, sondern um diese absolut starke Saison, die sie seit dem leicht strauchelnden Beginn spielen. Ja. Was ist denn momentan so ein bisschen das Erfolgsrezept der Saints? Weil also die wirklich krassen Starspieler haben sie jetzt nicht so viel. Ingram ist jetzt auch erst seit kurzem wieder, ich sag mal, auf seiner normalen Rate, was Completions und Yards angeht. Wo liegt das Erfolgsrezept?
Wenn ich da einhaken darf, also natürlich hängt es an der Defense, das muss man ja ganz klar so sehen, die Defense war ja jahrelang das große Steckenpferd der Saints und die hat sich jetzt enorm gesteigert, haben nur 18,3 Punkte jetzt zugelassen, die 5 beste Scoring-Defense, insgesamt 10 Interceptions gefangen, 3 Fumbles recovered, spricht schon mal dafür, dass sie auch die Mannschaft sind, die viele Turnovers auch generieren können. Und dann haben sie auch, da sorgen sie dafür, dass der Gegner wirklich wenig am Ball ist. Das hat natürlich damit auch zu tun, dass die Run-Offense wirklich sehr, sehr gut ist. Sie haben die drittbeste Run-Offense mit 142,4 Yards per Game. Haben auch ansonsten die zweitmeisten Total Yards in den Patriots mit 402,4 Yards. Also sind dort wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, das Duo um Alvin Kamara und Mark Ingram ist wirklich sehr, sehr stark. Letztes Spiel 298 Yards und 4 erzielte Touchdowns. Eine unglaubliche Zahl. Und wenn man sich das anguckt, sind diese beiden Running Backs auf dem Weg, 2.900 Scrimmage Yards zu erzielen. Wir erinnern uns mal daran, letztes Jahr haben ein gewisses...
Ja, red weiter, du kannst.
Wo soll ich denn anfangen dann genau?
Du warst ja gerade bei den Rushing Yards und so.
Ja, genau. Wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, da haben Devontae Freeman und Tevin Coleman für 2540 Rushing Yards gerusht, damit den Rekord aufgestellt in der NFL. Und wie gesagt, das spricht dafür, dass die beiden wirklich sehr, sehr stark sind. Diese Defense ja, oder die Offense ja auch tragen im Endeffekt. Das Pass-Game ist zwar noch gut, aber halt im Endeffekt nicht überragend, weil einfach das Running-Game wirklich sehr, sehr gut funktioniert und sie einfach auch damit ja die Uhr kontrollieren können. Und wenn die Uhr kontrolliert ist, einfach ja auf dem Weg dorthin den Ball zu beherrschen und möglichst wenig Punkte zuzulassen. Und wenn man sich auch noch anguckt, die O-Line vielleicht so ein bisschen ja overlooked, möchte ich es mal sagen, sie haben bisher am wenigsten Sacks zugelassen, nur 8 Sacks in 10 Spielen, also weniger als 1 Sack pro Spiel, wirklich ganz, ganz stark. Und es sind im Endeffekt alle Teile, die im Moment zusammenfassen für die Saints.
Ja, absolut, da hast du total recht. Vor allem die O-Line, die du jetzt noch angesprochen hast, ist natürlich sehr wichtig, da sie haben Center Max Anger, der schon davor für die Seahawks gespielt hat, seitdem jetzt einige Jahre in New Orleans ist und dort wirklich auf Pro Bowl-Niveau spielt, einer der besten Center der Liga ist und dazu auch noch die anderen Bestandteile ihrer O-Line, die alle gut zusammenarbeiten und wirklich auch viel Platz für die Running Backs schaffen. Ein besonderes Play sticht da heraus aus dem Spiel, als nämlich Drew Brees für einen Touchdown gelaufen ist über 7 Yards, was ja eher selten passiert und da hat er Platz, konnte nach einiger Zeit in der Pocket nach links raus scramblen, dann war der Weg frei bis auf einen Defender, der entgegengelaufen kam, einen Defensive End, der also wirklich bestimmt 130, 140 Kilo wiegt, aber Drew Brees hatte noch einen Blocker vor sich und der hat den Verteidiger so richtig zur Seite geworfen, also der ist dann nach hinten gekippt und 5 Yards über die Goal-Line hinausgeflogen und so konnte dann der Drew Brees souverän den einen Rushing-Touchdown erzielen. Das war sehr beeindruckend zu sehen, solche Frontblocker wünscht sich jedes Team. In New Orleans gibt sie im Moment und das sollte das Team eigentlich nutzen und dieses Jahr wirklich tief in die Playoffs vorstoßen.
Ja, tief in die Playoffs vorstoßen, danach schaut es bei den Bills theoretisch auch aus, aber sagen wir mal so, es läuft nicht mehr ganz so gut wie am Anfang der Saison noch. Da standen sie zeitweise, als es bei den Patriots so ganz daneben lief, sogar vor den Patriots, ich glaube sogar bis Woche 4 oder 5, wenn mich nicht alles täuscht. Woran liegt das, dass die Bills jetzt irgendwie immer mehr abbauen und es nicht mehr so gut läuft wie am Anfang der Saison?
Naja, man sieht ja, dass das Roster halt begrenzt im Endeffekt ist. Also da muss jeder wirklich bei 110-120% sein, um diese Mannschaft zu tragen. Und ja, das war jetzt in den letzten 2 Spielen halt nicht der Fall. Wenn man mal guckt, Tyrod Taylor 9 von 18 an Mann gebracht, 56 Yards, eine Interception geworfen. Ja, wirklich nicht gut. Auch Third Down Conversion wirklich sehr, sehr schlecht. Nur 2 von 11 Third Downs wurden ja vom First Down gemacht, also wirklich eine Quote von 18%. Das ist nichts. Auch das Running Game war nicht existent, nur 69 Rushing Yards. Das hat wirklich gar nicht funktioniert. Aber was wirklich das große Problem ist, und da hat auch mit Sicherheit der Trade, den sie ja gemacht haben, kurz vor der Trade Deadline einen Grund. Man hat ja Mysterious Darius nach Jacksonville geschickt. Ja, und in den beiden Spielen seitdem haben sie einmal 149 Rushing Yards kassiert gegen die Jets. Ja, und diese Woche 298. Also von daher macht die Run-Defense große Probleme. Sie ist nicht mehr auf dem Level, wie sie vorher war. Und ja, man merkt einfach, wie gesagt, das Roster ist eigentlich auf Rebuilds ein bisschen ausgegangen. Sie haben uns überrascht bisher. Wir stehen mit 4-5 immer noch, oder 5-4 immer noch wirklich sehr, sehr gut da. Aber merkt einfach, dass sie an ihre Grenzen kommen. Und es wird sie wahrscheinlich einpendeln, vielleicht so ein ausgeglichener Rekord am Ende werden, weil sie jetzt auch schwierige Spiele haben gegen die Chargers, gegen Kansas City. Dann kommen die Patriots. Also bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie sich dort präsentieren werden. Aber wahrscheinlich wird es jetzt darum hinauslaufen, dass die Bills so ein bisschen von diesem Hype, der um sie herum war und von den guten Spielen so ein bisschen abkommen.
Ja, absolut. Sie waren ja 5-2, damit auf dem ersten Platz in der AFC East. Und jetzt, letzte Woche, haben sie halt dieses dumme Spiel gegen die Jets verloren, was man einfach nicht verlieren darf, wenn man gerne in die Playoffs möchte. Und jetzt diese Woche gegen die Saints war es dann eindeutiger und dadurch stehen sie jetzt da, wo man es auch vor der Saison erwartet hat. Sie haben uns ja ein bisschen erstaunt, als sie kurz vor der Draft-Deadline noch Calvin Benjamin verpflichtet haben, um noch einen Receiver zu haben, der wirklich tiefe Bälle fangen kann, um da Tyrod Taylor auch noch ein paar mehr Optionen zu geben. Das hat jetzt in dem Spiel aber nicht so gut funktioniert. 3 Receptions für 42 Yards sind eher wenig und da kann man auch noch erwähnen, dass Tyrod Taylor sogar im letzten Viertel dann die letzten 5 Minuten auf die Bank gesetzt wurde und von ihrem diesjährigen Draftpick Nathan Peterman ersetzt wurde, der immerhin einen Touchdown erzielt hat, 7 von 10 Pässe angebracht hat, also ein ganz gutes Spiel dafür, dass er dieses Jahr erst in der 5. Runde gedraftet wurde und der hat immer noch zur Ergebnisaufbesserung jetzt beigetragen, dass es nicht 47-3, sondern 47-10 ausgegangen ist. Wie auch immer. Grundsätzlich ist es so, dass die Bills durchaus Playoff-Hoffnung hatten vor noch 2 Wochen und vielleicht sogar einen Sieg gegen New England damals noch möglich schieden, weil deren Defense ja eher sehr schlecht war zu dem Zeitpunkt. Jetzt sieht es wieder so aus, dass die Patriots souverän die Division gewinnen werden und die Bills ungefähr bei einem Rekord von 8-8 oder 7-9 rauskommen werden.
Glaubst du wirklich, dass es für die Bills noch so schlecht wird? Und vor allem, was denkt ihr, wo wird es für beide Teams tatsächlich enden? Ich meine, wir hatten vorhin schon gehört, Drew Brees könnte sich vielleicht an seinem Geburtstag sogar mit dem Divisional-Title krönen, schmücken. Glaubt ihr, dass dazu kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also die Saints sind für mich in der Division im Moment das konstanteste Team. Das muss man so sagen. In der NFC South sind sie wirklich sehr, sehr gut. Wenn man sich mal anguckt, ihren anderen Teams, ja, die Buccaneers sind definitiv raus aus dem Playoff-Rennen. Für mich 3-6. Sieht nicht danach aus, dass sie da nochmal rankommen können. Die Falcons haben jetzt zwar gewonnen, da kommen wir jetzt hier noch später nochmal drauf, gegen die Cowboys, sind aber für mich nicht unbedingt jetzt so vertrauenswürdig. Sie haben zwar gute Ansätze jetzt gezeigt am Wochenende, ich will auch nicht zu weit vorgreifen, aber ich denke nicht, dass sie den Saints gefährlich werden können. Ja, und die Panthers, ja, das ist schwierig einzuschätzen, weil sie stehen mal 6-3, was im Endeffekt unerklärlich für mich ist, wie sie da stehen können mit dem Rekord. Weil sie wirklich nicht gut spielen. Cam Newton ist ja kein guter Quarterback. Man sieht es eigentlich, er ist eigentlich mehr ein Running Back im Endeffekt und das nutzt man jetzt wieder mehr. Deswegen funktioniert jetzt so halbwegs und da werden die Division-Spiele einfach entscheiden. Wenn man mal anguckt, die letzten Spiele der Saints und auch alle anderen Division-Teams sind halt Division-Matchups und da wird sich entscheiden, wer entsprechend diese Division gewinnen wird. Ich denke, die Saints werden das machen und dann durchaus vielleicht sogar mit ein bisschen Glück die Bye kriegen, muss man mal schauen, wie sie dann mit dem Rekord dastehen. Ja, und ich denke schon, dass sie einen tiefen Run machen können. Bei den Bills denke ich auch aufgrund des, des Matchups ist im besten Fall ein 8-8 möglich. Ich gehe da nämlich davon aus, dass sie gegen die Chargers, Chiefs und die beiden Patriots-Spiele durchaus verlieren können. Und dann haben sie die Spiele zweimal gegen Miami und einmal gegen Indiana. Können sie gewinnen, können sie vielleicht aber ein bisschen Pech verlieren, muss man mal gucken, aber wie gesagt, 8-8, 7-9, ich glaube, das ist eine gute Prediction von Florian.
Genau, ich habe es ja schon angesprochen und besser werden die Bills wahrscheinlich am Ende nicht stehen. Sie waren schon so lange nicht mehr in den Playoffs seit 1999 und ich denke nicht, dass sich das dieses Jahr ändern wird.
Alles klar, das war's mit den Saints, die haben gegen die Bills gespielt, Florian Harder, Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin waren für euch mit dabei. Wir machen gleich weiter. Davor gehen wir ganz kurz in die Pause. Lauft nicht weg. Gleich geht's weiter.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Und da sind wir wieder, Interception, der Football Talk, hier auf meinsportradio.de. Heute mit Florian Harrer, Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Gerade eben hatten wir es vom Matchup der New Orleans Saints gegen die Buffalo Bills. Und wir schweifen gleich mal weiter, nämlich zu den San Francisco 49ers, die diese Woche gegen die New York Giants gespielt haben. Und sagen wir mal so, für die Niners war das jetzt ein besonderes Spiel. Und mit besonders meine ich wirklich besonders. Es gibt ein Video, wie die Niners nach dem Spiel in der Kabine feiern, als hätten sie gerade einen Super Bowl gewonnen. Also schöner gefeiert haben wahrscheinlich nicht mal die Patriots nach ihrem letzten Super Bowl-Titel. Dabei hatten die Niners was ganz anderes zu feiern. Das war nämlich der erste Sieg in dieser Saison und wir haben es vorhin schon angesagt. Wir sind mittlerweile in Woche 10. Ja, Sebastian, was lief bei den Niners besser? Oder lag es vielleicht einfach nur am schwachen Gegner, den New York Giants?
Also ich fand, dass die Niners, auch wenn die Giants nicht gut gespielt haben, das trotzdem gut gemacht hat. Wenn man sich mal anguckt, CJ Beathard, 19 von 25 Bälle an Bann gebracht, 288 Yards geworfen, 2 Touchdowns, eine blöde Interception, das muss man sagen, da hat er nicht aufgepasst. Aber auch das Run-Game war wirklich sehr, sehr gut. 198 Yards insgesamt erlaufen, der beste Wert seit Woche 14 aus der letzten Saison. Also es sah sehr, sehr gut aus von den Niners, die das wirklich gut gemacht haben, die Lücken, die die Giants einfach ja da gemacht haben, gut genutzt haben. Die O-Line war wirklich auch sehr, sehr gut. In den letzten drei Wochen insgesamt 14 Sacks zugelassen. Ja, und diese Woche kein Sack, nur zwei Hits gegen CJ Beathard, der das entsprechend genutzt hat, die Zeit, die er bekommen hat, die Protection von seiner O-Line. Und hat das wirklich gut gemacht. Mal gucken, ob er jetzt geht in die Bye-Week für die 49ers. Das war ja für sie ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Und es gibt ja die Gerüchte, dass er danach der Bye-Week nicht starten wird. Aber kann auf jeden Fall mit einem guten Gefühl jetzt in die Bye-Week gehen und dann kann man mal gucken, ob er danach spielen wird. Wie gesagt, ist noch Rookie, das sollte man nicht so viel erwarten, aber das war bisher sein bestes Spiel und darauf kann er mit Sicherheit aufbauen. Mal gucken, ob es bei den 49ers ist oder halt dann woanders.
Florian, wie siehst du das?
Ja, ich bin sehr gespannt, wer bei den 49ers nach der Bye-Week jetzt starten wird, weil eigentlich wäre es mal Zeit für Jimmy Garoppolo, um den eben auszutesten. Sie haben ja jetzt nur noch 6 Saisonspiele Zeit dann und da sollte man schon mal langsam rausfinden, ob es sich lohnt, ihn nach dieser Saison weiter zu verpflichten, weil der Vertrag ja durchaus teuer werden wird. Es ist kein Rookie-Contract, sondern sozusagen sein zweiter, den er dann unterzeichnet. Und wenn man ihn tatsächlich langfristig binden will, dann ja, muss man da dementsprechend Cap-Space für ihn die nächsten 4 Jahre wegmachen. Und abgesehen davon, dass er letztes Jahr 3 Spiele für New England gemacht hat, hat er noch nie in der NFL seine Leistung gezeigt. Dementsprechend ja, würde ich das durchaus gerne mal sehen, wie er sich schlägt und habe da auch erstmal meine gesunden Zweifel dran, dass er das Team tatsächlich zu noch mehreren Siegen dieses Jahr führen kann. Vor allem, weil CJ Beathard jetzt das dieses Wochenende auch gut gemacht hat, hat zwar eine Interception geworfen, das aber auch mit 2 Touchdowns ausgeglichen und ja, quasi das Duell Not gegen Elend, beide Teams jetzt ja mit nur einem Win bisher, ja, für sich entschieden hat. Das heißt, das wird eine sehr spannende Entscheidung da sein in San Francisco. Wenn wir auf die andere Seite schauen, bei den New York Giants wurde die Entscheidung jetzt schon getroffen bezüglich des Head Coaches, denn es gäbe ja guten Grund, mal da tatsächlich einen neuen anzustellen, nachdem Ben McAdoo jetzt das Team zu einem Rekord von 1-8 geführt hat, was mit dem Kader, den sie haben, katastrophal ist. Und ja, es wurde jetzt aber verkündet, dass die Spiele nach der Saison nochmal bewertet werden und nach der Saison erst ja, Action sozusagen ergriffen werden wird und dann erst entschieden wird, wie verfahren wird. Es hört sich aber durchaus wie eine Drohung für ihren Headcoach an. Also gut möglich, dass dort Köpfe rollen werden. Das werden wir sehen. Eli Manning hat mal ein gutes Spiel gemacht für New York, hat 2 Touchdowns geworfen, keine Interception, nur 9 Pässe nicht angebracht und auch ihr Running Game hat mal erstaunlich gut funktioniert mit 114 Yards insgesamt und Orleans Stark war der 14 Carries für 70 Yards hatte mit einem Average von 5,0. Um da auch wenigstens mal den einen oder anderen kleinen Lichtblick zu nennen.
Ja, Sebastian, wie siehst du die ganze Geschichte um Jimmy Garoppolo? Glaubst du, dass sie ihn verpflichten oder dass sie jetzt vielleicht nach dem Sieg dann doch eher wieder auf CJ Beathard setzen?
Also ich denke, wir werden ihn auf jeden Fall sehen, Jimmy G. Das muss passieren, das müssen die 49ers einfach versuchen, weil sie sehen ihn ja jetzt zwar im Training jetzt schon seit 1-2 Wochen, wissen aber nicht, wie er sich im Spiel präsentieren wird. Und das ist halt die große Sache. Sie haben, wie gesagt, für ihn getradet. Sie haben einen 2. Runden-Pick abgegeben. Finde ich relativ günstig, wenn man mal sieht, was AJ McCarron theoretisch hätte gebracht für die Bengals. Hätten die Browns das pünktlich abgeschickt, das Ganze. Deswegen denke ich, er wird kommen. Ob es jetzt schon an der Bye-Week ist, weiß ich nicht. Das muss man, wie gesagt, gucken. Es ist wahrscheinlich keine Stelle. Er wird gucken, ob er bereit ist, ob er das System schon so weit drin hat, dass er dann auch starten kann und dass er auch gute Leistungen bringen kann. Sollte er dann nicht kommen, wird er mit Sicherheit irgendwie vielleicht 2-3 Spiele vor Ende der Saison reinkommen, je entsprechend, wann er so weit ist. Man hat jetzt mit CJ Beathard eine gute Lösung. Wie gesagt, er ist jetzt nicht überragend, aber macht das jetzt sehr solide gemacht gegen die Giants. Hat aber in den nächsten Wochen halt wirklich schwere Mannschaft gegen sich überstehen. Also die Rams müssen, die kommen vorbei. Dann müssen sie noch gegen die Seahawks spielen. Also wirklich gegen Top-Mannschaften, Top-Defenses auch. Das heißt, es wird für den Rookie natürlich entsprechend schwieriger werden, weil die Giants, wie gesagt, in Defense wird nicht danach aussehen, dass sie auf dem Platz stehen. Muss man mal gucken. Ich denke aber auf jeden Fall, dass Jimmy G mindestens 2-3 Spiele spielen wird, wenn nicht sogar mehr. Das muss man mal schauen.
Und woran liegt es denn bei den Giants, dass es momentan nicht läuft, also so überhaupt gar nicht läuft?
Also, ich denke, Florian, ich weiß nicht, gerade jetzt vor, aber es ist für mich so der Eindruck, dass die Defense einfach nicht auf dem Feld ist. Also, wenn ich mir das mal angucke und mir mal die Plays so durchschaue, das sah schon wirklich teilweise erschreckend aus. Also, Eli Apple, Janoris Jenkins, ja wirklich Top-Leute, Top-Corners, die es ja Leute gibt, aber die laufen irgendwie so, ja, wie Zombies über das Spielfeld, möchte ich jetzt mal ganz böse sagen. Also sie sind nicht auf Höhe mit den Spielern. Man hat es ja gesehen, bei Jenkins, bei beiden Touchdowns sah er überhaupt nicht gut aus. Das war überhaupt nicht sein Play. Eli Apple ist bei dem Touchdown-Run von CJ Beathard überhaupt nicht da. Da muss er hingehen. Das ist sein Mann eigentlich im Endeffekt, weil er es verhindern kann. Und es ist einfach, es sind viele Mist-Tackles, es ist kein Pass-Rush, wie gesagt, die O-Line müsste eigentlich wackeln wie sonst was, aber da kam kein Druck auf den Quarterback, und ich denke, das stimmt einfach im Locker-Room nicht, und das ist das große Problem. Ich denke, offensiv geht das, ich denke aber in der Defense läuft halt viel, ne? Also man hört das ja, dass diese Suspensions von Ben McAdoo gegen seine zwei Defensive-Spieler überhaupt nicht positiv aufgenommen worden sind, weil keiner weiß, warum sie ausgesprochen worden sind. Und ich denke, er macht im Moment keine Freunde im Locker-Room, und wenn du den Locker-Room gegen dich hast, ist es als Trainer immer schwierig, wie Siege zu bekommen. Warum sollen die Spieler sich für dich anstrengen, wenn du nicht auf ihrer Seite bist? Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, es wird jetzt gesagt, dass erst zum Ende der Saison wahrscheinlich sowas erst kommen wird, die Entscheidung, ob Ben McAdoo Trainer bleibt. Ich hab's mir fast gedacht, weil wir hatten letztes Jahr auch drüber gesprochen, aber es muss was passieren bei den Giants, weil so kann es nicht weitergehen. Das könnte ich die Owner nicht weiter angucken.
Das stimmt, so kann es nicht weitergehen. Ein Grund ist natürlich, dass Odell Beckham Jr. und Brandon Marshall verletzt sind für die Saison. Das ist ein Grund, warum es in der Offensive nicht so gut läuft. Aber abgesehen davon, in der Defense hast du es ja angesprochen, das ist katastrophal, was da gespielt wird. Ich erinnere mich noch, wie sie letzte Woche bei 3rd and 33 den Touchdown gegen die Los Angeles Rams aufgegeben haben. Sowas darf einfach nicht passieren. Und ja, die Teamchemie scheint auch nicht die beste zu sein. Es gab jetzt unter der Woche auch neue Enthüllungen, dass es wohl Locker-Room-Leaks sozusagen gibt. Das heißt, Spieler, die gewissermaßen verbreitet haben, dass die Spieler nicht gerade glücklich sind, teilweise miteinander und mit dem Coaching-Staff. Und da wurde auch noch nicht rausgefunden, wer denn jetzt diese Personen sind, die die Informationen aus dem Locker-Room rausbringen. Und ja, das läuft alles so, dass das Team nicht positiv nach vorne blicken kann, sondern sich eher langsam nach einem guten Draft-Pick umschauen kann für nächstes Jahr.
War das mit den Locker-Room-Geschichten nicht die Frau eines Spielers, die das sogar auch so ein bisschen an die Öffentlichkeit gebracht hat, die auch irgendwie Radioreporterin oder irgendwie sowas ist? Ich meine, da irgendwas gehört zu haben.
Das kann gut sein. Ich habe dieses Wochenende noch gelesen, dass sich der Kapitän, der defensive Kapitän darüber beschwert hat, dass wohl zwei Spieler, die aus der Defense stammen, die er aber nicht nennen wollte, oder die er auch nicht namentlich kannte, sondern nur wusste, dass sie existieren, dass diese Spieler eben dafür verantwortlich sind, dass es Leaks gibt.
Alles klar, das hört sich auf jeden Fall nicht gerade erfreulich an bei den Giants. Eine Sache, die bei den Giants auch momentan so ein bisschen im Raum steht, ist der Clinch zwischen Ben McAdoo und ihrem eigentlichen Star-Quarterback, nämlich Eli Manning, dem kleinen Bruder des großen Peyton Manning. Und das geht sogar mittlerweile schon so weit, dass sie sagen, wenn McAdoo die Saison durchspielt, wird Eli Manning die Saison nicht durchspielen können. Was glaubt ihr, was da dran ist? Und haben die Giants überhaupt einen adäquaten Quarterback, um Eli Manning ersetzen zu können, wobei es ja eigentlich bei ihnen um nichts mehr geht?
Nein, sie haben keinen adäquaten Quarterback, um exakt Eli Manning ersetzen zu können. Sie haben aber einen jungen Quarterback hinter Eli Manning, der die Saison durchaus auch zu Ende spielen könnte und den man einfach mal für die Zukunft ausprobieren könnte, ob das vielleicht was wird. Genauso wie man nächstes Jahr tatsächlich im Draft mal auf die Quarterback-Position schielen kann, da ja doch einige gute Quarterbacks verfügbar sein werden und ja, vielleicht da zuschlagen kann.
Ja, also wenn man sich mal überlegt, also Eli Manning ist zwar ein guter Quarterback, aber Eli Manning hat auch so Spiele manchmal, wo du dir denkst, das ist eigentlich der typische Eli Manning, er wirft Interception, wirft Bälle komplett weg. Die Saison war jetzt von ihm auch nicht so stark. Ich denke, er hat eigentlich mehr erwartet, auch mit den Receivern, die er ja um sich herum hat. Deswegen kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man ihn mit Sicherheit vielleicht für die paar Spiele benchen wird, um einfach zu gucken, was kann der Junge, der Darius Webb, der Rookie, bringen, was hat er drauf, was kann er dort zeigen, wie gesagt, ob das funktioniert mit der O-Line, die ja wirklich sehr löchrig ist, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube nicht, dass das unbedingt für ihn gut sein wird, aber man muss es jetzt einfach ausprobieren. Es gibt immer noch das Gerücht, dass er eventuell vielleicht im Sommer zu den Jacksonville Jaguars geht, zurück zu Tom Coughlin, mit dem er ja sehr, sehr gut klargekommen ist, und dann würden natürlich die Jacksonville Jaguars natürlich sofort Super Bowl-Kandidat mit ihm werden. Deswegen darf man das jetzt gespannt beobachten sein. Ich denke aber schon, dass die Giants versuchen sollten, ihren jungen Quarterback mal die Zeit zu geben, zu gucken, was haben sie in ihm drinne. Und wenn sie merken, okay, der ist vielleicht doch nicht der Richtige, dann sollten sie mit ihrem Pick, den sie ja wirklich früh haben, gucken, was sie machen. Sie können Quarterback ziehen. Wie gesagt, das ist eine sehr starke Quarterback-Klasse. Sam Darnold, aber auch einige andere sind ja mit dort dabei. Und dann muss man, wie gesagt, gucken. Oder sie traden halt down und versuchen, sich einen anderen Pick dann zu ziehen, um dann auch noch mehr Picks zu bekommen. Man darf da sehr, sehr gespannt sein. Aber ich denke schon, dass wir irgendwann in dieser Saison noch einen anderen Quarterback als Eli Manning sehen werden.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen und das leitet tatsächlich sehr gut auf unser nächstes Thema über, nämlich den Draft im Jahr 2018. Wir haben ja schon gesagt, die Saison wird wohl für die Giants nicht unbedingt versöhnlich ausgehen oder zumindest nicht so nach dem, was sie eigentlich wollen und auch gewohnt sind. Glaubst du, dass es für die Giants am Ende sogar vielleicht für den ersten Pick reichen könnte, wenn jetzt, sagen wir mal, die Niners vielleicht noch ein Spiel gewinnen und die Browns noch ein oder zwei Spiele gewinnen?
Können durchaus passieren. Ob sie ihn dann behalten, ist die große Frage. Das muss man, wie gesagt, gucken. Ich denke, die Giants sollten versuchen, einen Top-Draft-Pick zu bekommen. Eins oder zwei, das muss man jetzt gucken. Hängt auch so ein bisschen ab davon, was sich die Cleveland Browns jetzt noch machen, ob sie mal ein Spiel gewinnen wollen oder ob sie wirklich mit 0-16 durch die ganze Saison durchgehen werden. Glaube ich zwar nicht, aber wie gesagt, das muss man jetzt einfach mal abwarten. Und sie sollten durchaus versuchen, Nummer 1 oder Nummer 2 zu kriegen, weil im Endeffekt kannst du dadurch entweder mehr Picks ertraden oder du ziehst halt den Quarterback deiner Zukunft. Das können sie dann selbst entscheiden, können sie gucken, was für sie die beste Entscheidung ist. Tendenz würde ich vielleicht sogar sagen, dass es vielleicht Richtung Quarterback gehen kann für die Giants, einfach weil Eli Manning ja schon ein bisschen älter ist und ich glaube nicht, dass der Darius Webb, der Rookie, schon so weit ist oder auch so gut ist, dass er diese Franchise führen kann. Da ist mit Sicherheit ein Sam Darnold dafür prädestinierter, aber man weiß es halt nicht. Pick Nummer 1 Pick sollte vielleicht so ein bisschen das Ziel sein, einfach um sicher zu gehen, dass dann die Cleveland Browns, die ja auch Quarterback seit Jahren suchen, nicht ihnen den Sam Darnold wegnehmen sollten, wobei er noch nicht sicher ist, ob, wenn Cleveland Browns Nummer 1 Pick haben, dass dann Sam Darnold dann auch wirklich in dem Draft aktiv sein wird, weil er nicht zu den Browns will, hat er schon ganz offen und ehrlich zugegeben. Also da darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein, aber wir sollten sicher versuchen, Nummer 1 oder Nummer 2 Pick zu bekommen.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie einen Quarterback ziehen werden dieses Jahr im Draft. Und selbst wenn die Cleveland Browns vor ihnen sind, dann ist es gut möglich, dass die wieder einmal am besten Quarterback des Drafts vorbeiziehen. Haben sie ja die letzten Jahre häufiger gemacht. Daher will ich mir darüber erstmal keine so großen Sorgen machen. Und ich kann mir im Moment auch noch nicht vorstellen, dass die Browns ihren Pick abgeben werden, denn im Moment sind sie ja in der besten Position dafür, als einziges Team, das noch kein Spiel gewonnen hat. Und selbst wenn sie noch eins gewinnen würden, dann müsste man da über komplizierte Tiebreaker ermitteln, wer denn jetzt den Nummer 1 Overall Pick hat. Aber selbst wenn man nur an 3 zieht, dann hat man immer noch zum Beispiel Sam Darnold, Lamar Jackson, Josh Rosen, also auf jeden Fall 3 Quarterbacks, die alle ziemlich gut sind und durchaus ein Franchise-Quarterback werden können. Und ja, da sehe ich also keinen aktiven Grund noch jetzt wirklich auf Nummer 1 zu gehen, sondern Top 3 sollte eine solide Position sein.
Ja, eine kleine Draft-Analyse haben wir euch jetzt auch schon mal mitgeliefert in, ja, unter Umständen dem Spiel um den First Pick am Ende. Wir wissen es noch nicht, wir werden es sehen, wenn dann die Regular Season vorbei ist. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und hören uns gleich wieder. Doch bevor wir in die Pause gehen, habe ich noch ganz kurz eine Kleinigkeit in eigener Sache, denn meinsportradio.de spendet für jeden gedownloadeten Podcast auf meinsportradio.de einen Cent an die Movember Foundation, die sich um die Vorsorge und Behandlung von Prostatakrebs spezialisiert hat. Macht mit, downloadet Podcasts für einen guten Zweck und damit gehen wir jetzt wirklich in die Pause und hören uns gleich wieder.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Interception, der Football Talk. Wir sind natürlich auch in Woche 10 wieder für euch da. Dieses Mal mit Florian Harder, Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ja, die Woche 10 ist vorbei und sie war ziemlich ereignisreich, glaube ich. Unter anderem haben die New England Patriots gegen schwächelnde Denver Broncos gespielt, was am Ende so ein bisschen als ja ziemlich böser Shutout ausgerufen wurde. War dann am Ende, ja, es war zwar deutlich, aber ich denke mal einigermaßen versöhnlich. 41-16 haben die New England Patriots nämlich das Spiel gewonnen. Und die Patriots, die sind irgendwie wieder ganz die Alten, oder?
Ja, die Patriots, die spielen ziemlich guten Football. Und nachdem sie ein bisschen holprig in die Saison gestartet sind, werden sie auch immer wieder immer souveräner und spielen auch so wie der Titelverteidiger, so wie man es erwartet hat und sind im Moment ja auf dem besten Weg, tatsächlich auch wieder ins Championship-Game zu kommen oder vielleicht sogar wieder in den Super Bowl und vielleicht den nochmal zu gewinnen.
Ja, ich bin jetzt nicht so optimistisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn man offensiv denkt, ich denke, da muss man nicht drüber reden. Die Offensive ist wirklich on fire im Moment. Da läuft das wirklich sehr, sehr gut, aber das Problem bleibt einfach die Defense, wenn man mal guckt. Die auf O-Line der Broncos ist nicht dafür bekannt, eine sehr sattelfeste O-Line zu sehen. Aber die Patriots haben es nicht hingekriegt, einen einzigen Sack zu schaffen. Das sollte einem schon zu bedenken gehen, auch wenn man sich die Pass-Defense anguckt. Insgesamt erlaubt waren es knapp über 221 Yards, war okay, aber wenn man sich gerade anguckt, Malcolm Butler, der ja eigentlich der Top-Corner der Patriots ist, hat gegen Emmanuel Sanders 137 Yards zugelassen. Aus der von Gilmore wirkt nicht auf der Höhe. Das sollte doch noch zu bedenken geben. Ich meine, man hat das klar gewonnen. Im Endeffekt lag es auch ein bisschen an den Broncos selber, die sich gerade im Special Team sich selbst im Weg gestanden haben und den Patriots somit gute Feldpositionen ermöglicht haben und auch Touchdowns ermöglicht haben. Aber ich bin dann noch so ein bisschen pessimistischer, glaube ich, als Florian. Wie gesagt, offensiv sieht das sehr, sehr gut aus, aber defensiv muss man dann, gerade wenn stärkere Mannschaften kommen, was im Moment die Broncos einfach nicht sind, doch auch einige steigern, um dort entsprechend dann mithalten zu können und auch gewinnen zu können.
Ja, ich stimme dir da auch zu, dass sie defensiv sich durchaus noch steigern müssen. Man muss aber auch sehen, dass Denver, vor allem das Mile High Stadium, so ein bisschen das Stadion war, wo Tom Brady bisher am wenigsten oder am ungernsten gespielt hat, denn da hat er sehr häufig verloren, vor allem damals gegen Peyton Manning gab es da Spiele, die nicht unbedingt zu seinem Belieben verlaufen sind, und jetzt hier so einen wichtigen Sieg zu feiern, tut schon gut, vor allem weil er jetzt das 12. Spiel auswärts hintereinander gewonnen hat und damit seinen eigenen AFC-Rekord eingestellt hat und seinen insgesamt 86. Sieg auswärts gefeiert hat und damit den Tiebreaker mit gegen Peyton Manning jetzt für sich entschieden hat. Also jetzt sozusagen die meisten Auswärtssiege in der NFL aller Zeiten eingefahren hat, was natürlich eine ganz schöne Sache für ihn ist. Und wenn man allgemein auf die AFC blickt, dann haben wir jetzt New England und Pittsburgh, die beide bei 7-2 sind. Dahinter noch drei Teams bei 6-3 und der Rest ist schon bei mindestens 4 Niederlagen. Das heißt, im Moment sieht es stark danach aus, dass New England und Pittsburgh die First Round bei sich verdienen können. Und ja, wenn die beiden Teams gut weiterspielen, davon gehe ich aber aus, dann würde es wohl im Moment tatsächlich so aussehen, als könnten die sich im NFC Championship Game begegnen. Und denn so optimistisch bin ich, dass die Patriots die Verteidigung tatsächlich auch noch hinbekommen werden. Auch wenn Donta Hightower natürlich draußen ist, was schon wehtut. Aber bisher hat Bill Belichick so häufig geschafft, das Team trotzdem, wenn irgendjemand ausgefallen ist, wieder top einzustellen. Jetzt in dem Spiel sieht man es ja auch wieder. Es gab zwei Touchdown-Pässe auf Running Backs zum Beispiel, einen auf einen Tight End. Dabei war Rob Gronkowski nicht dabei und keiner der Wide Receiver hat einen Touchdown gefangen, aber trotzdem haben die das Spiel souverän gewonnen. weil sie einfach kreative Wege finden, um ja solche schwierigen Partien auch für sich zu entscheiden, was eben eine große Stärke des Teams ist. Deswegen bin ich da auch einigermaßen optimistisch im Moment.
Sebastian, die Patriots haben nicht nur, sind nicht nur die momentane beste Franchise, wenn du jetzt hier so die letzten Jahre der Liga anguckst, sondern sie sind auch wirklich so ein bisschen eine Rekord-Franchise, oder?
Ja, sie brechen wirklich viele Rekorde in der Zeit von Belichick und Tom Brady. Das muss man ja so sagen. Bill Belichick nochmal kurz dazu gesagt, hat jetzt am Wochenende seinen 270. Sieg eingefahren als Head Coach und hat damit mit Tom Landry, ja, dem jahrelangen Coach der Cowboys, über 28 Jahre war bei den Cowboys, hat 2 Super Bowls gewonnen, gleichgezogen und steht mit somit auch wirklich auf einer Ebene mit einer absoluten Legende im Football. Und es ist wirklich diese Ära Belichick Brady ist für die Patriots ja von enormer Glücksfall gewesen. Ich war ja vorher jetzt nie so erfolgreich im Endeffekt, und was diese beiden in den letzten 17 Jahren ja geschafft haben, ist wirklich unglaublich. Viele Rekorde gebrochen, gerade in der Postseason, wirklich, ja, glaube ich, fast alle Rekorde, die irgendwie mit Quarterback erzielen kann, hat irgendwie Tom Brady geschafft. Ich glaube, vielleicht nicht die besten Running Yards für einen Quarterback, aber ansonsten sind sie auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich habe auch letztens gesehen, dass Tom Brady auf dem Weg ist, 1000 Rushing Yards zu erzielen. Ihm fehlen wohl noch 36 Yards, also das ist auch sehr überraschend für einen Quarterback, der nicht dafür bekannt ist, groß zu laufen. Es ist, ja, also wie gesagt, ein Franchise, die im Moment wirklich sehr, sehr positiv ist. Dieses Duo Brady-Belichick funktioniert sehr, sehr gut, und jetzt in den letzten Jahren haben sie wirklich viel, viel positive Schlagzeilen gesorgt, nachdem es ja so ein paar Jahre nicht ganz so erfolgreich dann auch war, wobei das in Anführungsstrichen gezählt wird. Sie waren ja trotzdem immer klarer Division-Sieger. Ich glaube, ein einziges Mal haben sie ihre Division nicht gewonnen, und das spricht dafür, dass es enorm gut funktionierte bei den Patriots.
Am Anfang der Saison lief es noch überhaupt gar nicht bei den Patriots, ja, da haben sie nichts zustande gebracht, waren auch in ihrer eigenen Division, die ja nun mal mit den Buffalo Bills, mit den New York Jets und den Miami Dolphins jetzt, ich sag mal, ganz so ein bisschen nett, nicht unbedingt die stärkste Liga ist, auch nur auf Platz 3. Und haben sich jetzt wieder vorgekämpft, sind momentan wieder in der First Round Bye drin, sprich zweitplatziertes Team in der AFC. Und liegt das an den Einzelspielerleistungen oder an den Coaches? Weil ich meine, wichtige Spieler sind den Patriots weggebrochen. Rob Ninkovich zum Beispiel in der Defense. Dont'a Hightower wird jetzt lange verletzt sein, die Saison wahrscheinlich komplett durch. Woran liegt das, weil das bei den Patriots mit einem Schlag wieder so gut läuft?
Ja, ich glaube, es ist einfach eine Gesamtentwicklung, dass die Defense war ja am Anfang der Saison komplett katastrophal und hat zum Beispiel 42 Punkte gegen die Chiefs zugelassen und dann auch noch einige Spiele gehabt, wo sie über 30 Punkte sogar zugelassen haben. Das haben sie jetzt zumindest abgestellt. Die letzten Male haben sie jetzt, wenn man es mal die letzten 5 Spiele anschaut, haben sie 14, 17, 7, 13 und 16 Punkte zugelassen, also immer unter 20. Sie lassen zwar, wenn man sich die Statistik der Yards anschaut, noch viele Yards pro Spiel zu, sind das Team mit den meisten mit 408, aber die Punkte, die stimmen, da sind sie im Mittelfeld der NFL tatsächlich vertreten. Das heißt, so eine Art Bend-but-not-break-Defense ist es, die dort im Moment spielt und die wenig Punkte, aber viele Yards zulässt, und das ist schon mal besser, als wie es am Anfang der Saison war. Die Offensive, ja, das finde ich persönlich sehr faszinierend, wie die Running Backs die Saison schon durchgehend eingesetzt werden, auch als Receiver, was ja eigentlich nicht geplant war, weil man durchaus einige gute Wide Receiver zur Verfügung hat. Aber dadurch, dass unter anderem Julian Edelman dann direkt vor der Saison schon weggebrochen ist, musste man dann natürlich improvisieren. Und als Patriots-Fan kann man eben durchaus optimistisch sein, auch wenn man auf den restlichen Schedule schaut. Da haben sie noch 2-mal Spiele gegen die Bills, 2-mal gegen die Dolphins zum Beispiel, dann noch gegen die Jets und gegen die Raiders. Alle Spiele, die man gut gewinnen kann. Und das Highlight wird tatsächlich das Spiel am 17.12. sein. Das kann man sich jetzt schon anmarkern als NFL-Fan. Denn dort geht es gegen die Pittsburgh Steelers. Und dieses Spiel wird wahrscheinlich dieses Spiel kann gut über den Homefield Advantage in den Playoffs entscheiden. Denn das ist wirklich das eindeutig schwerste Spiel, das die Patriots noch in ihrem Schedule haben für das restliche Jahr. Und noch kurz zu der Statistik, die der Sebastian angesprochen hat. Tom Brady ist tatsächlich bei 968 Career Rushing Yards. Das heißt, wenn er sich anstrengt, dann läuft er dieses Jahr noch für die 1000.
Ja, muss man mal gucken. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr komisch, muss man sagen. Also jetzt nochmal zu der Frage zurück, Patrick. Ich denke, das hängt viel mit der Mentalität an. Man hat das ja gesehen rund um den Super Bowl-Gewinn damals. Da heißt es ja, do your job. Das ist im Endeffekt genau das, was sie leben. Jeder soll seinen Job erledigen, jeder hat eine genaue Aufgabenbeschreibung, was er zu erledigen hat, und das versuchen sie bestmöglich umzusetzen. Es funktioniert ganz gut soweit. Sie haben gerade in der Offensive sind sie wirklich sehr, sehr flexibel. Flo hat es schon angesprochen. Sie benutzen viele Running Backs, die Bälle fangen, aber auch die Titans sind ja auch sehr gut eingebettet. Das hat man ja noch Martellus Bennett wieder mit dabei, der auch mal eben 3 Catches für 38 Yards gemacht hat. Also sind da wirklich sehr, sehr flexibel, und das ist natürlich für den Gegner sehr, sehr schwer auszurechnen, weil nimmst du Brandon Cooks raus, dann kommt vielleicht ein anderer rein. Nimmst du Gronkowski raus, hast du Bennett. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig auszurechnen, weil es immer jemand sein kann, der ausbrechen kann, der entsprechend das große Spiel haben kann. Das kann man vorher nie festlegen. Das ist wirklich unglaublich, was der Bill Belichick hingezaubert hat. Und das ist, glaube ich, so dieses große. Sie finden immer Lösungen. Sie haben einen sehr, sehr guten Gameplan, wo sie sich dann angeln können, dann orientieren können. Und das ist deswegen so ein bisschen, wenn man auch sieht, Josh McCown, der Offensive Coordinator, und Matt Patricia, der Defensive Coordinator, werden ja immer wieder in der Offseason für Headcoach-Jobs gehandelt, aber sind bisher immer da geblieben. Sind bisher immer bei Bill Belichick unter der Fuchtel geblieben. Und man darf gespannt sein, wie lange das noch so sein wird. Hängt wahrscheinlich so ein bisschen davon ab, wie lange auch Bill Belichick selber noch machen will. Aber diese beiden Coaches sind Top-Leute. Sie versuchen ihre Jungs immer wieder gut einzustellen. Und das ist im Endeffekt eine gute Mischung, die dort einfach ist, aus Coaching, Mentalität und dann auch entsprechend die Spieler, die das, was die Trainer ihnen mitgeben, umsetzen können.
Ganz kurze Frage, Patriots oder Steelers, wer holt sich am Ende quasi den AFC-Titel, beziehungsweise welches Team wird über die kompletten Playoffs höchstwahrscheinlich die First oder die Heimspiel, die Homefield-Advantage haben?
Im Moment würde ich eher zu den New England Patriots schwanken, denn es ist ein bisschen abwägend. Bei den Patriots schwächelt die Defense immer wieder. Bei den Steelers kommt es immer wieder vor, dass die Offensive, die eigentlich vollgeladen ist mit Top-Talenten und Top-Spielern, immer wieder nicht ins Rollen kommt, wie jetzt auch dieses Wochenende wieder, wo sie gerade so gegen die Indianapolis Colts gewonnen haben. Und dementsprechend bin ich da eher noch bei den Patriots im Moment.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich denke, das Spiel zwischen den Steelers und den Patriots wird entsprechend das entscheidende Spiel dort sein. Wenn die Patriots das gewinnen, wäre das für sie, glaube ich, ganz gut. Aber ich denke, sie durch aufgrund dieser Auswärtsstärke, die sie ja im Moment beweisen, könnten sie vielleicht sogar auch auswärts in Pittsburgh gewinnen, wobei die natürlich auswärts große Probleme haben. Ist schwierig. Vielleicht würde ich ein bisschen die Patriots einfach da vorne sehen, weil sie wirklich enorme Erfahrungen besitzen und das schon ja in vielen Situationen wirklich sehr, sehr gut sich orientiert haben und auch offensiv wirklich besser sind im Moment als die Steelers. Aber wie gesagt, da kann alles passieren. Verletzungen können bis dahin noch passieren. Das ist wirklich noch sehr, sehr lang, aber momentan würde ich auch so ein bisschen die Patriots vorne sehen. So.
Und jetzt mal weg von der Quarterback-Situation der Patriots, die ja im Grunde genommen nur darum geht, wie viele Rekorde wird Tom Brady diese Saison noch einsacken oder schafft er seinen tausendsten Rushing Yard noch diese Saison hin zu den Quarterback wirklich Problemen anderer Teams, nämlich um genau zu sein, der Denver Broncos. Ja, bei Denver, da läuft's seit Peyton Manning eigentlich weg ist mit den Quarterbacks überhaupt nicht. Du hattest Brock Osweiler, hast ihn verscherbelt. Du hattest eine kurze Zeit Mark Sanchez im Roster. Wir erinnern uns alle an seinen legendären Butt-Fumble. Wirklich legendär, damals gegen die Patriots für die New York Jets noch als Spielmacher aktiv gewesen. Dann haben sie noch theoretisch Paxton Lynch, der aber immer noch ein bisschen angeschlagen ist und auch, ich sag mal, in seiner Entwicklung so ein bisschen hinterher rennt und nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist, was sich die Denver Broncos von ihm erhofft haben. Und dann hast du noch den eigentlich gesetzten Starter, nämlich Trevor Siemian am Start, der jetzt für den wieder zurückgeholten Brock Osweiler gebencht wurde. Glaubt ihr, dass sich da an der aktuellen Quarterback-Situation in naher Zukunft noch was ändert? Wird jetzt Brock Osweiler weiterspielen? Aktivieren sie vielleicht sogar Paxton Lynch, nachdem es ihm jetzt ja anscheinend wieder ein bisschen besser geht?
Also erstmal war die ganz klare Ansage nach dem Spiel, dass nächste Woche wieder Brock Osweiler spielen wird. Man muss ihm lassen, er hat einen sehr guten Wurf gehabt, als er wirklich exakt einen Mann, der an der Seitenlinie stand, auf den Hinterkopf geworfen hat. Der war extrem genau gezielt, und obwohl er da durchaus unter Druck stand. Und abgesehen davon ist es in Denver halt so, dass sie drei Quarterbacks jetzt haben, die alle mal gut spielen können, aber dann kommen mal wieder Spiele, wo sie nicht gut sind, und ja, es ist eine unbefriedigende Situation, die sie da haben mit ihren Quarterbacks. Auch Trevor Siemian, der hatte jetzt auch dieses Jahr ein gutes Spiel, zum Beispiel gegen Dallas, als er 4 Touchdowns geworfen hat, aber dann kommen auch wieder so Spiele wie gegen Kansas oder gegen die New York Giants, wo er 2 bzw. 3 Interceptions wirft, und mit so einer Unkonstantheit gewinnst du in der NFL halt nur das eine oder andere Spiel, aber keine Playoffs. Und dementsprechend ist das ja eine schwierige Situation, denn sie haben ja 3 Quarterbacks, die bei anderen Teams auch Backup sein könnten oder vielleicht bei den schwächeren Teams auch Starter, aber sie haben keinen Quarterback, der wirklich mal nach vorne gehen kann und der Franchise-Quarterback werden kann.
Ich gehe da noch ein bisschen weiter, um zu sagen, ich denke, die Broncos haben das Problem, dass sie keine Offensive Line haben. Man hat gesehen, wenn die Offensive Line funktioniert, kann Trevor Siemian durchaus jemand sein, der das Spiel managt. Er hat wirklich gute Spiele dort auch gezeigt. Aber wenn diese O-Line halt nicht funktioniert, wird es halt für ihn sehr, sehr schwierig, weil er halt nicht der große Läufer mit seinen Füßen ist und auch nicht der sicherste Pocket-Passer, der nicht den stärksten Arm besitzt und nicht die besten Entscheidungen immer trifft. Deswegen müssen sie versuchen, die O-Line endlich in den Griff zu kriegen. Das war letztes Jahr schon das große Problem. Ich denke nicht, dass Brock Osweiler die Lösung sein wird. Ich denke auch, dass er wahrscheinlich nach der Saison einfach wieder gehen wird entsprechend, dass sie ihn wahrscheinlich cutten werden. Und wie gesagt, Paxton Lynch, ich würde ihn gerne mal sehen, weil er ist bis jetzt, wie gesagt, noch nicht gestartet worden. Ob es jetzt Sinn macht, ihn zu starten lassen, ist die andere Frage. Wie gesagt, die O-Line ist ja sehr, sehr schlecht eigentlich von den Broncos, aber man muss es jetzt einmal probieren, weil du musst jetzt gucken, nächstes Jahr ist ein starker Quarterback-Draft, wir haben schon drüber gesprochen, und wenn du der Meinung bist, dass keiner dieser drei deine Franchise führen kann, musst du darüber nachdenken, dir einen Quarterback zu ziehen. Und dann müssen sie versuchen, entsprechend im Draft abzutraden, um möglichst einen guten Pick zu bekommen, um seinen Quarterback zu bekommen. Können natürlich dann drüber mit den 49ers zum Beispiel sprechen, ob die, wie gesagt, den Quarterback dann wirklich ziehen wollen oder ihren Pick behalten wollen. Aber das mussten die jetzt erst, wie gesagt, gucken. Ich möchte, wie gesagt, Paxton Lynch einmal mal sehen. Ich glaube, das müssen die noch einmal ausprobieren, um dann entsprechend die ganze Quarterback-Situation neu evaluieren zu können.
Sebastian, du hast gerade eben schon angesprochen, dass die Chance tatsächlich da ist, dass Brock Osweiler nach der Saison wieder irgendwo im Nirgendwo verschwindet. Denkst du, dass es ein Fehler von Seiten der Denver Broncos war, Brock Osweiler jetzt in dieser Saison und mit dem schlechten Stand, den sie momentan in der Tabelle haben, wieder zurückzuholen?
Ich weiß nicht, ob es ein Fehler sei. Ich würde eher was anderes sagen. Ich würde eher sagen, dass es der Fehler sei, ihn überhaupt gehen zu lassen. Weil ich meine, er sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus in der Saison, wo sie Richtung Super Bowl gegangen sind und ihn auch gewonnen haben. Die Frage ist, warum hat man ihn nicht behalten? Weil er hätte mit Sicherheit durchaus in der Offensive das funktionieren können. Er hat das ja auch getan. Gut, wie gesagt, das Geld war scheinbar das Problem. Man hat dann einfach gemerkt, dass Brock Osweiler ist vielleicht doch nicht so der große Star ist, wie es im Endeffekt ist. Wie gesagt, hat viele schlechte Bälle mit dabei. Teilweise, gerade gegen die Eagles, ist er sehr, sehr gut aufgefallen, dass er gerade teilweise die Pressure nicht vernünftig sehen kann, den Blitz nicht einschätzen kann und dann die Bälle einfach blind wegwirft und ja, dass dann eine Double Coverage, eine Triple Coverage wirft, und das macht dann einfach keinen Sinn, dann sind die Bälle dann einfach intercepted. Aber ich denke, man hätte es hinkriegen können mit der Offense von Gary Kubiak. Und jetzt ist er, glaube ich, einfach in seinem Kopf drinnen, dass er es nicht hingekriegt hat. Er wurde gecuttet, er wurde zu den Browns getradet. Und das heißt ja im Endeffekt schon was, wenn du zu den Browns getradet wirst, spricht es nicht dafür, dass du jemand bist, der jetzt ganz groß in der NFL akzeptiert ist. Und ich glaube, das ist einfach das große Problem. Wenn der nicht dieses Selbstvertrauen besitzt, und ich glaube, das hat er im Moment einfach nicht, kann er nicht die richtigen Pässe machen, die richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen denke ich einfach, dass er gehen wird, dass sie ihn rauswerfen müssen, dass er wahrscheinlich danach Schwierigkeiten bekommen wird, ein neues Team zu finden.
Alles klar. Damit gehen wir jetzt nochmal in die letzte Pause und hören uns gleich nochmal wieder.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Auch in Woche 10 sind wir wieder für euch da. Woche 10, das haben wir vorhin schon geklärt, bedeutet, dass es gar nicht mehr so lange ist, bis die Saison zu Ende ist, zumindest die Regular Season. Aber bis dahin kosten wir das natürlich noch voll und ganz aus. Wir haben heute schon über spannende Spiele geredet. Patriots gegen Broncos war mit dabei, 49ers gegen Giants und New Orleans Saints gegen Buffalo Bills. Und jetzt zum Schluss wollen wir uns nochmal einem auch sehr interessanten Spiel zuwenden. Vor allem interessant, was eine mögliche Playoff-Contention angeht. Das ist nämlich das der Falcons gegen die Cowboys gewesen. Und die Atlanta Falcons, der Quarterback der Falcons, der ist letzte Saison eigentlich relativ bekannt geworden durch seinen Spitzname. Der hieß nämlich Matty Ice, aber so viel Eis ist da diese Saison nicht ganz so gut wie in der letzten Saison. Irgendwas ist da nicht ganz so Eis wie in der letzten Saison, denn er hat teilweise richtig böse Aussetzer. Was ist denn diese Saison anders, was letzte Saison noch besser geklappt hat bei Matt Ryan, bei den Atlanta Falcons?
Der Offensive Coordinator ist anders. Das ganze Spielsystem musste dadurch ja nochmal erstmal im Sommer neu zusammengefunden werden und neu koordiniert werden, denn ja, jeder Offensive Coordinator hat ja ein bisschen seine eigene Strategie und es gab da ja, das haben wir ja, meine ich, auch vor ein paar Wochen schon angesprochen, die Szene, dass Matt Ryan gesagt hat, der Coach gesagt hat, dass Matt Ryan sich seine Lieblingsspielzüge aus den letzten Jahren zusammensuchen soll und daraus dann das Playbook gestrickt wird. Und genau, diese Strategie ist halt nicht ganz so gut aufgegangen. Grundsätzlich spielt die Atlanta Falcons Offensive auch ganz guten Football. Nur die Kleinigkeiten, die im letzten Jahr funktioniert haben, funktionieren dieses Jahr halt nicht. Zum Beispiel letzte Woche hatten wir es gesehen, Julio Jones offen in der Endzone, kann den Ball nicht fangen, weil er ganz knapp durch seine Hände rutscht und solche Kleinigkeiten. Also ein Julio Jones ist da ein Spieler, der eben ja ein paar Schwierigkeiten hat und nicht ganz so gut funktioniert wie im letzten Jahr. Jetzt in diesem Spiel hat alles super funktioniert. 27-7, souverän die Dallas Cowboys weggefegt. Und ja, jetzt haben sie immerhin einen Winning-Record von 5-4, wobei sie damit in ihrer Division natürlich trotzdem ein bisschen hinten dran sind gegen die New Orleans Saints und auch gegen die Carolina Panthers. Aber in der Division können wir uns auf jeden Fall noch spannende Duelle freuen, vor allem wenn in Atlanta die Offensive jetzt langsam tatsächlich wieder zu funktionieren beginnt.
Ja, also man muss sagen, ich fand die Falcons eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich fand, offensiv hat man ein bisschen kreativer die Spielzüge gecallt. Das war durchaus auch ein bisschen was Überraschendes, fand ich. Zum Beispiel Dontari Povard als Fullback dort positioniert, als es zum ersten Touchdown ging, wo dann Tevin Coleman den Ball in die Endzone laufen konnte. Das war überraschend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es sah auch gut aus. Also auch gerade defensiv haben wir wirklich sehr, sehr gut gemacht, haben die Schwächen, die es bei den Cowboys einfach gab, sind dadurch, dass der Left Tackle Tyron Smith ausgefallen ist und sein Ersatzmann Jazz Green leider nicht die Qualität von ihm besitzt, hat man das wirklich sehr, sehr gut ausgenutzt. Da war Adrian Claiborne für mich der MVP des Spiels, hat mit ihm Katz und Maus gespielt, 6 Sacks, 2 Forced Fumbles und das war natürlich entsprechend schwierig, dort für Dak Prescott Plays zu machen, Zeit zu bekommen und entsprechend auch die Bälle an seine Receiver zu bringen. Matt Ryan hat gutes Spiel, wie gesagt, schon gehabt. Er hat jetzt schon mehr Interceptions geworfen in der Woche 8 als seine ganz letzte Saison, wo er zum Super Bowl gekommen ist. Also merkt auch schon, dass da doch ein bisschen was halt dabei ist, ein bisschen die Kleinen mit dabei ist. Aber ansonsten sieht das ein bisschen besser aus bei den Falcons. Ich glaube, das war so ein leichter Schritt nach vorne. Man muss jetzt aber, wie gesagt, gucken. Jetzt haben sie noch einige schwere Spiele, gerade auch in der Division, stehen jetzt viele wichtige Spiele an. Und man hat jetzt Devontae Freeman verloren, einer ihrer wichtigen Running Backs. Wird wahrscheinlich 4 bis 6 Wochen ausfallen. Und das kann ihnen sehr, sehr wehtun, weil er und Tevin Coleman sind ja eigentlich wirklich zwei sehr, sehr gute Running Backs, die ja sehr, sehr gut kombinieren und sich auch sehr gut ergänzen. Deswegen darf man jetzt gespannt sein, wie sie den Ausfall kompensieren wollen. Da wird ja TJ Watt entsprechend jetzt spielen, aber er hat halt nicht die Klasse eines Devontae Freemans. Deswegen muss man das jetzt mal genau beobachten in den nächsten Wochen und aus Sicht der Falcons einfach hoffen, dass Devontae Freeman wieder schnell fit wird.
Ja, das wäre tatsächlich mein nächstes Thema gewesen, über das ich mit euch reden wollte, ja. Devonta Freeman, wir haben es gehört, fällt aus, trifft nicht nur mein Fantasy-Team hart, sondern auch die Atlanta Falcons. Florian, siehst du das ähnlich wie Sebastian?
Ja, ich bin vor allem gespannt darauf, wie sie das kompensieren werden, denn...
Also mein Fantasy-Team meinst du?
Was meinst du?
Mein Fantasy-Team meinst du, wie die das
kompensieren? Ja, genau. Ja, alles gut. Ja,
eure Fantasy-Teams, die... müssen sich wohl neu aufstellen, genauso wie Atlanta, denn bisher haben ja Freeman und Coleman immer die Carries ungefähr gesplittet. Freeman hatte sogar ein bisschen mehr immer. Und jetzt wird es natürlich interessant zu sehen sein, ob sie so weitermachen, dass sie dann Terron Ward, der jetzt auch 9 Carries für 23 Yards hatte, ob sie den weiter so einbeziehen werden im nächsten Spiel. Oder ob da tatsächlich Tevin Coleman dann mal der einzige Running Back ist, sozusagen der, also die klare Nummer 1, der den Großteil der Carries übernehmen wird. Das Spiel wird ja Monday Night sein, nächste Woche gegen die Seahawks und dementsprechend eine große Herausforderung für das Team. Und ja, es ist schon ein herber Verlust, meiner Meinung nach, denn Devonta Freeman hat wirklich sehr gut funktioniert dieses Jahr, eben auch vor allem in Verbindung mit Tevin Coleman. Das war immer eine gute Kombination. Er hatte dieses Jahr auch einen sehr ordentlichen Average von 4,4 Yards per Carry und schon 5 Touchdowns erzielt. Also das wiegt schwer und ich bin gespannt, wie gut sie es ersetzen können werden.
Ja, neben schwächelnden oder leicht schwächelnden Falcons gibt es nämlich auch noch die ebenso leicht schwächenden Dallas Cowboys. Und was ist denn bei den Dallas Cowboys momentan los? Ich meine, letzte Saison waren sie noch das High-Team der Liga sozusagen, aber diese Saison bisher nicht ganz so gut, oder?
Ja, man muss ja auch sagen, letzte Saison waren ja die beiden Rookies, Dak Prescott und Ezekiel Elliott, relativ unbekannt und konnten so entsprechend in der Liga für Furore sorgen. Aber jetzt hat man eine Saison gesehen, was sie können und kann sich jetzt auch besser darauf einstellen. Man hat jetzt genug Material für die Coaches, dass sie sich darauf einstellen können. Und jetzt natürlich Ezekiel Elliott fehlt den Cowboys, das muss man ganz klar so sagen. Alfred Norris, ihr nomineller Ersatz im Endeffekt, hatte 11 Carries für 53 Yards. Das war ja nicht gut, das muss man sagen. Da fehlt im Run-Game einiges, aber was vielleicht ein bisschen schwerer gewiegt, ist einmal die Verletzung von Tyron Smith. Ich habe es angesprochen, Chase Green konnte nicht ansatzweise die O-Line zusammenhalten, würde dort wirklich überlaufen teilweise. Insgesamt haben die sogar die Cowboys 8 Sacks zugelassen. 6 davon noch nie gesagt von Adrian Claiborne. Und sie hatten bisher in der Franchise-History noch nicht einen einzigen Spieler, hatte mehr als 5 Sacks gegen die Cowboys gemacht. Also auch da wirklich was, wieder ein Rekord, ein Negativrekord aufgestellt. Und sie müssen jetzt hoffen, dass einmal Tyron Smith ganz schnell zurückkommt, dass die Sperre von Ezekiel Elliott wird ja jetzt nicht vor Anfang Dezember wieder besprochen. Das heißt, sie werden in den nächsten Spielen, die auch sehr, sehr schwierig sind für sie, also haben sie einige Top-Spiele, die da auf sie zukommen werden, unter anderem ja gegen die Philadelphia Eagles, wo es ja für sie auch darum geht, entsprechend dran zu bleiben, wirklich große Probleme haben. Dazu fällt noch Sean Lee wahrscheinlich aus, mit wahrscheinlich 2 bis 3 Spiele ausfallen und Dallas ist ohne Sean Lee 0-2, also haben noch kein Spiel ohne ihn gewonnen. Das spricht im Endeffekt für diese Wichtigkeit von ihm. Das heißt, es kann dort gerade in der wichtigen Phase für die Cowboys sehr, sehr wehtun. Das Eagles-Spiel wird wahrscheinlich definitiv verpassen. Das wird auch sehr, sehr wehtun und auch das Chargers-Spiel an Thanksgiving wird sehr, sehr knapp werden für ihn. Also, man merkt einfach, wie wichtig nur 3 Spieler für diese Cowboys sind und das muss jetzt das Team upsteppen, muss jetzt den nächsten Schritt machen, muss einfach zeigen, hey, wir können es auch ohne diese 3. So ein bisschen, ich glaube, daran fehlt mir noch, aber man merkt einfach, die Cowboys sind solide, sind eine gute Mannschaft, aber da muss noch ein bisschen mehr einfach kommen.
Ja, in der aktuellen Tabelle sind beide Teams bei 5-4 im Rekord. Da ist jetzt natürlich dieser Spieltag noch nicht mit eingerechnet, aber trotzdem 5-4 im Rekord, gleich mit den Detroit Lions hinter den Carolina Panthers. Die Atlanta Falcons nur auf Platz 3 ihrer Division hinter New Orleans und Carolina. Die Dallas Cowboys in der NFC East hinter Philadelphia, die allerdings auch uneinholbar scheinen. Glaubt ihr, dass es für beide oder für eins der beiden Teams zumindest für die Playoffs reichen könnte?
Klares Ja. Also ich denke, eins der beiden wird es schaffen. Vom Gefühl her vielleicht eher Richtung Cowboys. Ist einfach nur so ein Gefühl. Einfach, weil sie sich sehr, sehr gut präsentiert haben in den letzten Wochen. Jetzt das Spiel, wie gesagt, gegen die Falcons war wirklich nicht gut. Es hängt aber einfach davon ab, wie schnell die Spieler wieder fit werden. Also gerade Sean Lee und Tyron Smith müssen ganz, ganz schnell zurückkommen. Ich denke, auch ohne Deke Elliott können sie mit einer funktionierenden O-Line das irgendwie hinkriegen, zumindest Dak Prescott entlasten. Und da muss man jetzt einfach mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber am ehesten würde ich es doch den Cowboys zutrauen, dass sie dort entsprechend in die Playoffs einziehen können.
Also ich würde eher denken, dass die Atlanta Falcons in die Playoffs kommen, wenn man das Ganze unabhängig vom Schedule der beiden Teams betrachtet. Wenn man jedoch den Schedule mit einbezieht, was man ja muss, dann geht es wohl tatsächlich Richtung Cowboys, denn die Falcons, die spielen jetzt noch zweimal gegen die Saints, gegen die Vikings, auswärts gegen die Seahawks, eben an Monday Night ohne Devonta Freeman. Und in diesen Spielen werden sie wahrscheinlich schon noch das eine oder andere abgeben müssen. Und in der NFC gibt es im Moment 10 Teams, die einen Winning-Record haben. Das heißt, ja, das ist vollgepackt, das Feld im Moment. Und da gibt es so viele Teams, die im Moment noch in die Playoffs können und zumindest noch eine Chance darauf haben, dass man sich wirklich eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben darf, wenn man dieses Jahr mitwirken will. Dementsprechend halte ich es tatsächlich für schwierig für Atlanta bei dem Schedule. Wenn sie sich jedoch offensiv erzwangen, dann ja, ist es schon noch möglich. Und für Dallas, da muss man halt schauen, wie schnell der Left Tackle zurückkommt. Das halte ich sogar noch für wichtiger als ihr Running Back Ezekiel Elliott, denn man hat gesehen, wie groß der Druck da war über die linke Seite. Also das war schon brutal anzuschauen. Die Cowboys spielen ja auch noch zweimal gegen die Eagles. Die Spiele werden besonders schwer werden. Abgesehen davon spielen sie auch einmal gegen die Seahawks. Und sonst sieht ihr Schedule ein bisschen einfacher aus als der von den Falcons tatsächlich.
Ja, zum Abschluss des dieswöchigen Podcasts. Wie ihr vielleicht auf unserer Twitter-Page schon gesehen habt, hatten wir ein kleines Tippspiel am Laufen, das wir jetzt auch so weiterlaufen wollen. Und zwar werden wir jede Woche einen Sieger der Woche küren. Das ganze Tippspiel läuft so, dass die Redaktion die ganzen Spiele des Wochenendes tippt und dann am Ende ein Sieger des Tages rauskommt, beziehungsweise am Ende der Saison ein Sieger der Saison sozusagen, der Interception Football Talk Spielkönig oder Wettkönig. Die erste Woche, die getippt wurde, ist abgedreht. Das war jetzt die Woche 10 und wir haben folgende Ergebnisse erzielt. Ja, hinten war es eigentlich ziemlich eng. Sebastian und Clemens waren da die beiden Spieler, die, ich sag jetzt mal, nicht ganz so treffend getippt haben. Am Ende hat sich die rote Laterne Clemens redlich verdient mit 12 Punkten, gefolgt von Sebastian mit 14 Punkten. Bei Florian und Hans-Peter sah das schon mal ein bisschen besser aus. Die haben beide 18 Punkte erzielt und gewonnen hat, na, wer hat denn gewonnen, Sebastian?
Ja, Patrick, du hast gewonnen. Entschuldigung, du hast bis auf ein Spiel, glaube ich, alles richtig getippt. Also von daher,
genau, muss man mal sagen. Bis auf das Spiel der 49ers habe ich alles richtig getippt. Danke, das wollte ich übrigens hören. Und das war's auch schon mit Interception, der Football Talk hier in Woche 10. Für euch am Mikrofon waren Sebastian Mühlenhof, Florian Harrer und Patrick Rebin. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it. Auf Facebook/meinsportradio.